Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier beim Podcast auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Tolksdorf, heute ist der 17. Juli 2013. Und herzlich willkommen auf dieser Webseite, die Sie in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Und zwar nicht zuletzt wegen der Autorin des letzten Leitartikels, Helga Zeppler-Rusch, die ich auch hier herzlich begrüße. Hallo Helga.
Ja, hallo.
Also dein, ich sag mal, Statement von dieser Woche ist ja wirklich ein ziemlicher Kracher, denn du sagst darin einige Dinge, die ich sonst bis jetzt hier noch nicht gehört habe, was vielleicht daran liegt, dass die Diskussion insgesamt über diesen ganzen Spionagevorfall und dessen Implikationen fehlt, beziehungsweise erst in langsamen Schritten vorangeht. Wir haben darüber ein bisschen gesprochen in der letzten Woche. Was siehst du denn, was sich seitdem verändert hat und wie ordnest du die gegenwärtigen Erkenntnisse jetzt in den Kontext so der sich fortentwickelnden strategischen Weltlage ein?
Ja, also ich denke, dass ja doch eine sehr breite internationale Debatte sich darum entwickelt hat. Nur mal um irgendwo anzufangen, der ehemalige Präsident Carter hat das scharf verurteilt und sagt, dass in den USA keine funktionierende Demokratie mehr existiert. Dann gab es also in Russia Today also eine ausführliche Debatte, dass es ja doch in Richtung Faschismus geht. Und also in Deutschland selber sind erstaunlicherweise viele Artikel inzwischen veröffentlicht worden, die im Grunde die absolute, der Skandal, nicht nur, dass Bürgerrechte vollkommen mit den Füßen getreten werden, sondern dass vor allen Dingen die Merkel-Regierung absolut nichts tut, um die Bevölkerung zu schützen und dass sie damit ihren Amtseid in eklatanter Weise verletzt. Das war also vor allen Dingen im Spiegel, gab es da mehrere Artikel, erstaunlicherweise. Ein sehr guter Artikel von Jakob Augstein. Und interessanterweise hat das dann dazu geführt, dass in der Washington Post ein Angriff war, eben genau auf diesen Artikel von Augstein. Und also mit anderen Worten, wenn die Mainstream-Medien in Deutschland in einen offenen Kampf treten mit den Mainstream-Medien in Amerika, dann ist es schon mal interessant, weil damit die totale Medienkontrolle schon mal etwas angeknackst ist. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass also jetzt praktisch ausgelöst durch diesen NSA-Skandal in Deutschland eine ganz wichtige Debatte zustande gekommen ist über die Frage, dass Deutschland keine Souveränität hat, dass also selbst nach dem 2+4 Abkommen von 1991 immer noch die Souveränität quasi nicht existiert. Und ich finde das sehr, sehr nützlich, weil wir brauchen im Grunde eine wirkliche Debatte um das Recht Deutschlands als souveränen Staat. Und das hat die NSA-Debatte zum Glück irgendwie ausgelöst. Und wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern in Lateinamerika sind die Wogen auch extrem hoch geschlagen über diesen Ausspähskandal. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil also wir haben uns ja deshalb den Namen Bürgerrechtsbewegung Solidarität gegeben, weil wir damals schon absolut im Bewusstsein waren, dass bei einer Zuspitzung der Finanzkrise die Gefahr von Faschismus drohen würde. Weil das war das, was mein Ehemann Lyndon LaRouche 1971, als der Nixon die festen Wechselkurse abgeschafft hat, und damit im Grunde die Blasen-Casino-Wirtschaft begonnen hat, da hat er damals gesagt, wenn man auf diesem Weg der Deregulierung der Märkte fortfährt, dann kommt es mit Sicherheit zu einer neuen, zu der Gefahr eines neuen Faschismus und einer neuen Depression. Und deshalb war es für uns völlig klar, dass in dem Augenblick, wo die Finanzkrise wirklich in die entscheidende Phase kommt, Faschismus droht. Und deshalb haben wir uns eben diesen Doppelnamen gegeben, Bürgerrechtsbewegung, weil die Bürgerrechte erstritten werden müssen und nicht selbstverständlich sind. Und Solidarität, weil natürlich Solidarität eine der wichtigsten Tugenden wird, genau dann, wenn es eben also einigen wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo im Grunde also ja nicht nur JP Morgan in ihrem Bericht ganz offen für Lösungen wie in den 30er Jahren aufgerufen hat, das heißt faschistische Lösungen, sondern dass im Grunde jetzt also ganz offen überall diskutiert wird, ja, also dass im Grunde die Lebenszeit reduziert werden muss, dass im Grunde die Methoden, mit denen das passiert, das ist dann eben Kürzungen im Gesundheitswesen, Steigerung der Kinderarmut, Reduzierung der Geburtenrate oder wie in Griechenland jetzt, wo die Totgeburten um 20% gestiegen sind. Also, oder in Detroit, wo im Grunde die Armut inzwischen so massiv ist, dass wirklich die Lebenserwartung dramatisch sinkt. Und in den USA gibt es zum Beispiel ein Gefälle, wo in einem reichen County die Lebenserwartung zum Beispiel bei Männern bei 81 Jahren liegt und in einem armen County bei 63 Jahren. Und man ganz, ganz direkt den Zusammenhang sehen kann zwischen diesen brutalen Kürzungen und einem Anstieg von Armut und einer Verkürzung der Lebenszeit. Und das ist intendiert. Das hatten wir ja schon vor einigen Wochen herausgefunden, dass hinter den Kulissen eine ganz offene Diskussion unter den ja, Troika-Kreisen, sagen wir es mal im weitesten Sinn, stattfindet, dass die Renten nicht mehr zu bezahlen sind und man deshalb die Lebenserwartung reduzieren muss. Und dafür gibt es nur einen einzigen Begriff und das ist Faschismus. Also das ist eine ganz große Gefahr. Aber wie gesagt, da haben wir eben einen riesen Kampf dagegen, eben für Claire Steagall in den USA.
Vielleicht könntest du noch mal ein bisschen auf diesen Begriff Faschismus eingehen, denn mir fällt öfter auf, dass das nicht unbedingt gleich verstanden wird. Man denkt an Faschismus und ja, so mancher hat da vielleicht Neonazis im Kopf oder irgendwelche so Schlägertypen, aber diejenigen, die du hier meinst, sind ja doch ganz anderer Art. Und du sagst also, Faschismus ist eine Wirtschaftsform.
Ja, das ist einfach eine Form der primitiven Akkumulation gegenüber der Arbeitskraft. Das heißt, wenn man im Grunde mehr aus der Bevölkerung herauspresst, als die braucht, um sich langfristig auf einem vernünftigen Lebensstandard reproduzieren zu können. Das war bei den Nazis damals die berühmten 800 Kalorien im KZ. Und naja, wenn man in der dritten Welt nur eine Mahlzeit hat, dann ist man etwa auf demselben Niveau oder vielleicht sogar noch drunter. Aber es ist natürlich auch die absolute Beschneidung eines Lebensstandards, zu dem eben gehört Bildung, Gesundheitsversorgung, ausreichend Nahrungsmittel. Also wir haben ja, also wenn man das ganze Paket anschaut, dann kann man wirklich sehen, dass diese britische Politik, vor allen Dingen jetzt des britischen Königshauses, die ja explizit wiederholt gesagt haben, dass sie der Meinung sind, dass die Weltbevölkerung von 7 auf 1 Milliarde Menschen reduziert werden muss. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie wird das umgesetzt? Und dann hat man eben die vier Reiter der Apokalypse: Hunger, Krankheit, Krieg und Tod. Ja, dann sieht man eben, dass systematisch die Nahrungsmittelproduktion reduziert wird durch grüne Politik, also durch Stilllegung von Anbauflächen, durch eine Nichtbehebung von Naturkatastrophen, sei es jetzt Dürren oder Überflutungen, durch Biofuel, also Biogas und Biobenzin. Was Völkermord ist. Man kann mit einem einzigen Tank, also einer Tankfüllung, praktisch mit Biogas, mit Biobenzin, ein Kind in Mexiko ein ganzes Jahr lang ernähren. Das heißt, es ist eine absolute völkermörderische Politik, Nahrungsmittel bei einer derartigen Nahrungsmittelknappheit für also als Energie zu verschwenden. Dann ist jetzt die EU-Politik wirklich so, dass zum Beispiel ausgerechnet in Frankreich, was ja traditionell eines der reichsten landwirtschaftlichen Länder war, durch einen Milchpreis, der so gering ist, dass die alle bankrott gehen, und das Gleiche eben passiert bei der Rinder- und Pferdezucht, dass im Grunde dort uns Bauern erzählen, wenn das noch ein bisschen so weitergeht, dann wird selbst in Frankreich nicht mehr genug Nahrungsmittel da sein, um die Bevölkerung zu versorgen. Das heißt, man muss alle diese Maßnahmen wirklich als Teile desselben Spektrums sehen, also Nahrungsmittelverknappung, Gesundheitskürzung, Arbeitslosigkeit, Armut. Alle diese Dinge haben zur Folge, dass die Menschen früher sterben. Und das ist Genozid. Da gibt es überhaupt gar keinen anderen Begriff für.
Ich denke mal, was auch sehr, sehr deutlich sichtbar ist, denn diese, ich glaube, das Wichtigste an dem, was du auch gerade gesagt hast, ist ja, dass man sich die Dinge in ihrer Totalität anschauen muss und nicht, wie das gerne gemacht wird in Gesprächen, wenn eben die Leute einfach nicht geübt sind darin, mehr als eine Sache gleichzeitig im Kopf zu haben, dann übersieht sieht man das gerne. Man bleibt dann so an Einzelschauplätzen, Einzelthemen und so weiter hängen. Aber eine Sache, die sowas natürlich sehr viel deutlicher begreifbar macht, in ihrem ganzen Wahnsinn, ist die Kriegsgefahr. Und jetzt gab es ja eine Änderung, das ist durchaus hier also auch angekommen in der Presse, dass ja die britische Regierung entschieden hat, doch nicht die sogenannten Rebellen in Syrien zu bewaffnen. Die Kriegsgefahr insgesamt in der Welt ist immer noch nicht kleiner geworden. Und die eine Frage, die eigentlich immer wieder aufkommt, wo das die Schwierigkeit zum Ausdruck kommt, der Menschen damit umzugehen und das irgendwie in ihr Denken einzubeziehen, ist, wem würde das denn nützen? Wer wäre denn so verrückt, Prozesse in Gang zu setzen, die letztlich in einen Weltkrieg führen? Ich frage dich das deshalb, weil sowohl deine Warnung als auch die deines Ehemannes überhaupt sich nicht geändert hat. Es gibt überhaupt keine Entwarnung, was diese Gefahrenlage angeht. Also was gibt es da jetzt? Könntest du darüber noch mal was sagen?
Naja, also ich glaube, dass viele, viele professionelle Militärs auf der Welt absolut davon ausgehen, dass die Weltkriegsgefahr extrem akut ist. Das kann man also durchaus sehen, wenn man zum Beispiel verfolgt, wie der Generalstabschef Dempsey in den USA immer wieder interveniert und sagt, hier keine No-Fly-Zone in Syrien, nein, mit dem Iran kann man verhandeln. Also wo er immer versucht, andere Tendenzen der Administration oder auch der britischen Regierung gegenzusteuern, weil natürlich jeder weiß, dass wenn die Sache noch ein bisschen eskaliert, dass dann wirklich die Gefahr der unkalkulierbaren Ausuferung sofort auf der Tagesordnung steht. Dann kommt natürlich dazu, dass die Russen und die Chinesen die gesamte NATO-Politik als Einkreisungspolitik gegenüber diesen beiden Ländern verstehen. Und wenn man auf die Landkarte guckt, von dem Raketenabwehrsystem in Polen, Tschechien, dann die Patriots in der Türkei, dann die ganze Ausbau von Basen und Militärbeziehungen im Pazifik, dann ergibt sich ganz klar ein Bild, dass das stimmt. Also das ist nicht irgendwie eine paranoide Vorstellung, sondern dieser Aufmarsch, der ist tatsächlich da. Und es ist natürlich schon so ein bisschen so ein thermonukleares Chicken Game, wo natürlich bestimmte Kreise darauf setzen, dass das angesichts dieser militärischen Situation dann irgendwann kapituliert wird. Aber Weltkriege sind nie so verlaufen, wie sich die Leute das gedacht haben. Beziehungsweise man kann sich ein Kriegsspiel ausdenken und die Wirklichkeit ist dann eine ganz andere. Also das ist mal der eine Punkt. Und der andere ist, ich glaube, man muss wirklich, also man versteht im Augenblick die Politik überhaupt nicht, wenn man das nur vom Standpunkt der Nationen oder der sogenannten nationalen Interessen, also wem nützt das? Das ist die falsche Frage. Sondern wir haben es seit dem Kollaps der Sowjetunion damit zu tun, dass praktisch unter der Bush-Senior-Administration angefangen, dann ein bisschen unterbrochen mit Clinton, aber dann wieder zwei Bush-Junior-Administrationen und jetzt eben Obama, im Grunde die Politik darin besteht, die gesamte Welt einem angloamerikanisch dominierten Weltreich zu unterwerfen. Also es geht um Imperium. Und dieses Imperium hat schon unter Bush Senior auf Regimewechsel gesetzt. Das ist der Hintergrund der Destabilisierung, also des ersten Golfkrieges beziehungsweise des zweiten Golfkriegs. Das ist die Politik hinter dem Krieg gegen Libyen und das ist jetzt die Politik in Bezug auf Syrien. Und deshalb ist im Grunde zu dem Augenblick, wo das Finanzsystem wirklich in die absolute Endphase geht, also wir sitzen ja auf der potenziellen Detonation des gesamten Finanzsystems und dass jetzt Bernanke nochmal Quantitative Easing macht ohne Begrenzung, die EZB quasi das Gleiche, sind ja nur Reflexionen davon, dass es wirklich, also die Endphase ist. Also Hyperinflation ist das, was im Augenblick sich da anbahnt. Dass natürlich der Zusammenhang darin besteht, dieses Empire um jeden Preis verteidigen zu wollen. Und das hat eben im Fall von Syrien, im Fall von Iran die Konsequenz, dass man rote Linien eventuell überschreitet, wo dann vom Standpunkt von Russland und China das nicht mehr akzeptabel ist. Also wir sitzen auf einem totalen Pulverfass und der Zusammenhang mit der Finanzkrise ist also ein ganz direkter.
Hast du denn eigentlich selber Vermutungen darüber, warum jetzt diese Entwicklungen, die Edward Snowden ans Licht der Welt geworfen hat, warum er das gerade jetzt getan hat? Denn immerhin sind die Programme, über die er spricht, ja doch schon seit geraumer Zeit aktiv.
Naja, also ich glaube, also es spricht einiges dafür, dass der Snowden keineswegs also eine Einzelperson ist, sondern dass er durchaus mit anderen gleichdenkenden Personen, sei es jetzt einfach junge Leute, die da einen Überblick haben. Also man muss sich das ja mal vorstellen, dass insgesamt 1,5 Millionen Amerikaner dieselbe Geheimhaltungsstufe bzw. Klassifizierung haben wie der Snowden. Das heißt, 1,5 Millionen Personen haben Zugriff zu diesen Daten. Das ist ja nicht gerade ein besonders tolles Gefühl, sich das auszudenken, wer da alles nutznießen könnte. Ich glaube, insgesamt ist die Zahl der Personen, die in dem Geheimdienstbereich arbeiten in den USA irgendwie 3,6 Millionen. Also das ist schon ein Apparat, der nicht so knapp ist. Und das überlappt natürlich sehr, sehr stark mit allen möglichen Geheimdiensten, mit Diplomaten, mit Militär. Und also ich glaube, das ist zumindest eine gute Hypothese, dass die an die Öffentlichkeit Bringung von einer ganzen Reihe von diesen Skandalen, die jetzt Obama dazu zu schaffen machen, deshalb auch orchestriert wurde, weil der Kongress lange Zeit seine Kontrollpflicht verletzt hatte und die Medien auch und die Gerichte auch. Und dass dann einfach gewisse patriotische Elemente sagen, na gut, wenn alle diese Verfassungsorgane irgendwie versagen, dann gibt es als nur noch den den letzten Schritt, dass man die Sache durch einen Skandal an die Öffentlichkeit bringt und damit den Kongress zwingt und die Gerichte zwingt, sich der Sache anzunehmen. Also die gute Nachricht ist, dass also gerade jetzt ein Abgeordneter aus Texas sich dafür ausgesprochen hat, eine Wahl im Kongress zu erzwingen für ein Select Committee, also einen außerordentlichen Untersuchungsausschuss zu Benghazi. Und das ist also auch ein ganz wichtiger Schritt, der dann natürlich auch an die Frage ranrührt, dass offensichtlich die USA massiv Waffen geliefert haben von Libyen an die syrischen Rebellen, weil das ist ein ganz dickes Element bei diesem Benghazi-Skandal. Also die Sache sieht nicht gut aus für Obama, und ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel patriotische Kräfte im Augenblick in Arbeit sind in den USA, die einfach sehen, dass die USA nichts mehr mit der Verfassung zu tun hat und die zum Glück ein viel besseres Verständnis haben über die USA als unsere Kanzlerin, die da nichts Besseres zu tun hat, als ein imperiales System zu verteidigen, oder unser Innenminister, der sich zur Lachnummer macht und nach Washington fährt und dann erfahren muss, dass man bestimmte Sachen sind geheim. Und schon ganz und gar für Nicht-Amerikaner kann man die überhaupt nicht erzählen. Und dann kommt der Herr Friedrich zurück und sagt, er freut sich, dass er wenigstens empfangen worden ist. Also ich glaube, der Heinrich Mann würde noch ein neues Kapitel zu seinem Untertanen schreiben, aber als Lachnummer dieses Mal.
Ja, es läuft ja auch, das weiß ich, in dieser Woche eine Aktionswoche in Washington DC. LaRouche-Peck hatte angekündigt, dass also doch eine ganze Reihe von Aktivisten nach Washington kommen würden, um einerseits also sicherlich Demos zu machen, aber auch Treffen mit Kongressabgeordneten und anderen Leuten, um das Glass-Steagall-Gesetz jetzt durchzubringen. Hast du schon Eindrücke davon, die du vielleicht berichten kannst?
Ja, das ist wirklich, das ist nicht nur eine Aktionswoche. Also die Lage ist praktisch so zugespitzt, dass im Grunde alle Insider und Experten und Leute, die irgendwas mit Finanzsystemen verstanden haben, wissen, wir sitzen vor dem absoluten Detonation, vor der möglichen Detonation des globalen Finanzsystems. Und deshalb haben wir unseren Kampf für Glass-Steagall, den wir ja weltweit mit großer Energie da betreiben. Immerhin haben wir in Italien 5 Gesetzesvorlagen im Parlament eingebracht. Also das ist einwandfrei alles unser Werk. Und in den USA ist praktisch ja dadurch, dass jetzt nicht nur 70 Kongressabgeordnete die Kaptur-Jones-Gesetz im Kongress unterstützen, sondern im Senat jetzt das zweite Glass-Steagall-Gesetz eingebracht worden ist von Elizabeth Warren, Cantwell, Angus King und McCain. Da ist im Grunde jetzt so viel Momentum, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt diese letzte Sitzungswoche im amerikanischen Kongress nutzen, um eine Riesenmobilisierung im ganzen Land zu machen, um Glass-Steagall auf die Tagesordnung zu setzen und zu einer Wahl zu bringen. Und wir haben also heute und morgen ist das politische Komitee von LaRouche-Peck, das sind die früheren Kongresskandidaten, die sind alle in Washington, dazu viele, viele Aktivisten. Wir haben also aus mindestens 12 Bundesländern große Delegationen von Bürgern und Aktivisten, die auch im Kongress sind. Die treffen sich alle mit den entsprechenden Abgeordneten oder ihren Büros. Und ich weiß, dass also heute Morgen waren schon 10 Treffen, heute Nachmittag sind nochmal 20. Und die ersten Berichte sind, dass die Abgeordneten und ihre Assistenten wirklich reagieren, wenn wir denen so ein ganzes Zahlenpaket vorlegen, also wie diese Politik der Bailout, Bail-in-Politik Menschen umbringt, Kinder in Armut stürzt, Lebenszeit verkürzt. Und wir haben also ganz oft gehört, ja, jetzt verstehen wir, warum ihr so einen Druck macht, dass Glass-Steagall durchgesetzt wird. Also die Idee davon ist, Glass-Steagall muss durchgesetzt werden. Also wenn wir das diese Woche nicht schaffen, dann zumindest allerspätestens im September. Aber unsere Herangehensweise ist, das muss jetzt durch. Weil die Alternative davon ist Faschismus und Krieg und ein Kollaps der Gesellschaft. Und wir haben ja in den letzten Tagen eine ganze Flut von Artikeln zu Glass-Steagall.
Ja.
Also ich glaube, gestern waren es 600 Artikel alleine zu Glass-Steagall. Die Financial Times hatte mehrere Artikel dafür. Dann gab es einen Sturm von Leuten, die dagegen waren. Aber da ist eine absolut heftige Debatte entstanden, die nicht mehr zu stoppen ist. Weil die Bevölkerung weiß ganz genau, sie sollen geopfert werden, ihr geht es an den Kragen. Und also deshalb ist das wirklich jetzt das allerheißeste Thema. Und in den USA haben wir praktisch im ganzen Land eine Mobilisierung, wo wir viele, viele hundert Aktivisten haben, die dann mit den Landtagen, mit den Bürgermeistern, mit den Stadträten oder Gewerkschaften oder regionalen Bankern praktisch in Verbindung sind, die wiederum dann Druck machen auf ihre Kongressabgeordneten und Senatoren. Und da kann die Wall Street, die haben natürlich auch ihre super Lobbyisten, aber das ist natürlich dann letztlich doch eine Frage, ob die Bevölkerung nicht mehr sind und die Menschen wirklich verstehen, es geht um ihr Leben und das schafft eine ganz andere Dimension. Also das sieht sehr, sehr gut aus und sehr interessant und wir haben ja auch von Europa aus Briefe organisiert an den Kongress. Jeder, der irgendwie denkt, er will was beitragen, der soll sich wirklich jetzt mit dieser Mobilisierung mit dran anschließen, weil das ist die Entscheidungsschlacht für die Zivilisation überhaupt.
Wow, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch zu sehen sein wird. Denn es stimmt tatsächlich, wenn man das auch Leuten hier erzählt, Deutschland ist in gewisser Weise, naja, ich will mal gemein sagen, umstellt von Gesetzesvorlagen zum Thema Glass-Steagall beziehungsweise einer heftigen Diskussion. Also von, wenn man sich, das kann ich jedem mal empfehlen, auf der LaRouche-Pack-Seite, wenn man ganz oben auf Glass-Steagall draufklickt, da gibt es so einen Banner dafür, dann sieht man auch die Liste von Unterstützern. Das fängt also an mit den Abgeordneten im US-Kongress, Marcy Kaptur natürlich, die Co-Sponsoren, aber dann geht das eben weiter in nationale Organisationen in den USA beziehungsweise wichtige Individuen und dann international. Und das ist also eine beeindruckend lange Liste, bei der in gewisser Weise Deutschland, naja, was so direkte Gesetzesvorlagen angeht, tatsächlich durch Abwesenheit glänzt. Du hast aber, finde ich, und vielleicht können wir damit auch ein bisschen so das Ende für diesen Podcast einleiten, in deinem Artikel ein ganz interessantes Thema angebracht. Denn schon vom Anfang an ist ja eine Sache, die sicherlich schon seit einer ganzen Weile viele Leute besorgt. Also egal, ob es jetzt Leute sind, die sich damit beschäftigt haben, wie der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wie letztlich die Besatzungsmächte Deutschland als, ja, als Land irgendwie wieder aufgebaut haben. Also du schreibst, Deutschland darf kein besetztes Land bleiben und führst das am Ende auf ein ganz interessantes Thema, nämlich eine zweite friedliche Revolution. Und ich weiß, dass du sehr oft über die Zeit 1989 so bis 91 gesprochen hast, nicht wie das jetzt üblich ist als Wende, sondern wirklich als Sternstunde der Menschheit, als eine Gelegenheit. Und wer mal unser Zeitungsarchiv anschaut in der Zeit, kann sich da auch ein ganz gutes Bild machen, dass damals ja was ganz Großes gegeben war und das leider nicht errungen worden ist aus verschiedenen Gründen. Und jetzt forderst du also hier im Grunde eine zweite friedliche Revolution. Ich würde dich gern bitten, darüber vielleicht noch mal ein paar Worte zu verlieren, welche Gedanken dich eigentlich dazu bewegt haben, das Thema jetzt so anzupacken, weil es ja doch, denke ich, einigen Leuten doch ans Herz geht, diese Frage, was auch mit unserem eigenen Land in dem Kontext dieser doch nicht einfachen Welt jetzt passiert.
Also, ich habe mich ja schon seit langem damit beschäftigt, sag mal, was ist die Verfassungsgeschichte in Deutschland? Und also, ich glaube, dass Deutschland aus vielen Gründen seit langer, langer Zeit die Zielscheibe war dessen, was man so als britisches Empire bezeichnen muss. Ich glaube, dass ich habe mal vor langer, langer Zeit mich mit britischen Büchern oder englischen Büchern am Anfang des 19. Jahrhunderts, die über die Lage im Kontinent gesprochen haben, beschäftigt. Und da war völlig klar, dass man in Großbritannien oder in England damals völlig aufgeregt war über die klassische Kultur in Deutschland, über die vielen Entdeckungen, über also gerade den wissenschaftlichen Fortschritt, weil man darin durchaus eine Bedrohung gesehen hat der Kontrolle, weil Empires sind immer darauf angewiesen, die Bevölkerung rückständig zu halten und so lange als Untertanen sich selber sehen zu lassen wie möglich. Und das war durch die Kombination von klassischer Kultur Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts und eben die damals wirklich sehr vielfältigen wissenschaftlichen Durchbrüche durchaus der Fall. Und das war auch, also meiner Meinung nach, einer der Gründe, warum zum Beispiel Deutschland, das sich ja in den Freiheitskriegen gegen Napoleon durchaus das Recht auf Souveränität erstritten hatte. Und Wilhelm von Humboldt und Freiherr vom Stein, die ja damals als Berater beim russischen Generalstab waren, die hatten schon während des Russlandsfeldzugs Memoranden geschrieben, die praktisch dann beim Wiener Kongress verhandelt werden sollten über Deutschland als Verfassungsstaat, als Verfassungsmonarchie. Noch nicht Republik, aber immerhin Verfassungsstaat, der damals die 300 Herzogtümer und Einzelteile da vereinigt hätte. Und dann gab es ja beim Wiener Kongress eine absolute Verschwörung von allen europäischen Monarchien, einschließlich der preußischen, das eben auf jeden Fall zu verhindern. Und deshalb sind die Memoranden von Stein, vom Stein und von Humboldt überhaupt gar nicht erstmal diskutiert worden, sondern dann kamen die Metternich-Restauration und ein totaler Rückschritt. Das heißt, da wurde Deutschland zum ersten Mal um den Verfassungsstaat betrogen. Das ist meine feste Überzeugung. Dann 1948 war zwar die Idee richtig, aber es war dann ein Mangel an kompetenter Führung, das durchzusetzen. Deutschland wurde dann von Bismarck gewissermaßen vereint. Aber Bismarck wurde ja dann auch relativ bald, muss man leider sagen, wieder aus dem Amt entfernt, obwohl in seiner Zeit natürlich die absolut entscheidenden Reformen und die Wende vom Feudalsystem zur Industrienation auf der Basis des amerikanischen Wirtschaftsmodells durchgeführt wurden. Aber dadurch, dass Bismarck dann weg war, war natürlich auch die Manipulation, die dann zum Ersten Weltkrieg führte, auf dem gesamten europäischen Schachbrett, die Folge. Versailles hat natürlich das berühmte Versailler Diktat aufgezwungen. Das war natürlich auch katastrophal für Deutschland. Dann nach 1945 Besatzungsrecht. Und obwohl das Grundgesetz natürlich sehr viele gute Punkte hat und sehr viele gute Prinzipien, ist es nicht wirklich aus einem Guss, so wie etwa die amerikanische Verfassung. Und ich denke mal, dass also das wirklich eine Mission ist für Deutschland, dass wir praktisch unsere Souveränität erlangen und vor allen Dingen jetzt, wo wir wirklich von einer EU-Diktatur, die sich immer mehr als faschistisches Instrument entpuppt. Man muss also wirklich sehen, was in Griechenland passiert oder in Spanien oder in Portugal, dann ist kein Zweifel, dass das wirklich auch nicht nur gegen die Interessen dieser Länder geht, sondern eben auch gegen gegen deutsche Interessen. Also von daher bin ich der Meinung, dass wir dringend eine Diskussion brauchen. Wir brauchen auch eine Diskussion über den Unterschied zwischen der Legalität und der Legitimität von Herrschaftsformen. Natürlich kann man sagen, dass die USA und die EU legale Systeme haben, die funktionieren relativ, zumindest noch im Augenblick. Sie haben die Polizei, sie haben die Armee, sie haben die Geheimdienste, sie haben alle diese Dinge und können damit die Legalität durchsetzen. Aber meiner Meinung nach, sowohl im Fall der USA, die sich ja vollkommen von den Idealen der Verfassung abgewandt haben, sondern im Grunde genau das Gegenteil machen, nämlich ein System wie das britische Empire, gegen das die amerikanische Revolution überhaupt gemacht wurde. Dieses System ist heute das dominierende System in den USA. Also es ist eine totale auf den Kopf stellen der Verfassungsprinzipien. Und das wird auch von vielen Menschen in Amerika so gesehen. Und das Gleiche eben in Europa, wo die EU im Grunde sich zu einer vollkommen abgehobenen, elitären Bürokratie entwickelt hat, die mit ihren seltsamen Richtlinien und imperialen Ambitionen, über die sie ja offen sprechen, im Grunde auch sich zu etwas entwickelt hat, was ein Imperium ist. Und das bringt in beiden Fällen eben die Frage der Legitimität auf. Das heißt, meiner Meinung nach ist eine Regierung nur dann legitim, wenn sie auf dem Konsens der Regierten besteht. Und das ist eben zunehmend weniger der Fall in den USA und natürlich auch nicht in Europa, wo im Grunde es nur die Knute der Finanzoligarchie ist und ihrer Erpressungen, warum die Leute da nicht einfach rauskommen. Aber die Frage der Legitimität ist meiner Meinung nach mit einem großen Fragezeichen versehen. Oder man könnte es auch nennen, die Frage des Mandats des Himmels. In der chinesischen Kultur ist eine Regierung dann, wenn sie nicht mehr die Interessen der Bürger vertritt, verliert sie das Mandat des Himmels. Und das sehe ich eben in Bezug auf die EU absolut so. Und deshalb denke ich, die Frage der Rechtsstaatlichkeit und der Verfassung, das ist in Deutschland eine ganz dringende Debatte. Wir haben den Artikel 20, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat. Und dann heißt es im Abschnitt 4, wer das verändern will, dagegen hat die Bevölkerung das Recht auf Widerstand. Also ich denke, wir stehen mit dieser Forderung auf dem Boden des Grundgesetzes und die Leute, die versuchen, den Charakter Deutschlands zu verändern, die befinden sich eben nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich denke, dass dann im Grunde irgendwann das zu einem Punkt kommen wird, wo derselbe Prozess eintritt wie am Ende der DDR, wo auch die Bevölkerung irgendwann gesagt haben, jetzt langt's. Und da kann man nur hoffen, dass wenn große Veränderungen in den USA kommen, die sind ganz massiv auf dem Vormarsch, also in Richtung Glass-Steagall, dass dann auch die Frage der Souveränität über die eigene Währung, über die eigene Wirtschaftspolitik und über die eigene Politik in jeder Hinsicht dann auch wieder möglich wird. Und das ist das, wofür wir uns in diesem Wahlkampf einsetzen und darüber hinaus.
Du sagtest ja vorhin, der Name Bürgerrechtsbewegung Solidarität wurde ganz bewusst gewählt, aber du hast nicht genau gesagt, in welchem Jahr. War das 1992 oder liege ich da falsch?
Nein, nein, das war 1992.
Also man sieht doch eine ganz gute Tradition und ganz anders als die Protestparteien, die sich so immer wieder hier und da formieren. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich will kurz sagen, dass wer Fragen hat, diese Fragen schicken kann an radio@büso.de. Die erreichen dann auch Helga und wir können die dann in der Sendung hier gemeinsam diskutieren. Und Helga, wenn du noch einen Gedanken hast zum Ende, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ja, also ich würde wirklich alle Zuhörer, die einen Sinn in dem sehen, was wir jetzt gerade diskutiert haben, doch wirklich nachdrücklich auffordern, Mitglied bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität zu werden, weil, wie gesagt, unter ruhigen Umständen denkt niemand, dass man sich für seine Rechte einsetzen muss, weil man denkt, ja, wir haben das Wahlrecht, wir haben die Gleichberechtigung, wir haben alle möglichen anderen Rechte. Aber in einem Moment wie dem jetzigen, wo man wirklich sehen kann, dass die Bürgerrechte und die Menschenrechte in größter Gefahr sind, sei es jetzt das Recht auf ein möglichst langes Leben, das Recht auf private, den Schutz der Privatsphäre und viele andere Dinge, wo wirklich nicht mehr also übersehen werden kann, dass diese Rechte in höchster Gefahr sind. Da muss man für diese Rechte kämpfen. Und wie gesagt, es ist in Deutschland eine etwas unterentwickelte Kultur. Wir haben uns diesen Namen ja auch im Anklang an die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King gegeben, wo im Grunde sehr klar ist, man muss für die Rechte kämpfen und zwar dauernd oder sie verschwinden wieder. Benjamin Franklin zum Beispiel hat während der amerikanischen Revolution seinen Zeitgenossen gesagt, hier, ich gebe euch eine Republik, aber ihr müsst dafür sorgen, dass ihr sie behaltet. Und gerade der Voting Rights Act, also das Recht für afroamerikanische Bürger auf gleiches Wahlrecht, genau dieses Gesetz ist jetzt in Amerika wieder abgeschafft worden in der letzten Woche, was also praktisch zeigt, dass also Minderheiten nicht unbedingt geschützt bleiben, wenn man sich dafür nicht einsetzt. Also wäre mein Appell, jeder, der irgendwie eine Liebe zu Deutschland hat, wegen seiner klassischen Kultur oder wegen den vielen großen Denkern, die wir als Nation hervorgebracht haben. Man denke nur an Nikolaus von Kues, an Kepler, an Leibniz, an die ganze große klassische Musiktradition, die klassische Dichtung und vieles andere mehr. Wer irgendwie versteht, dass das etwas ist, was ganz kostbar ist, und was verteidigt werden muss, auch im Hinblick an unsere zukünftigen Generationen, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht in dem Zustand lassen können, in dem die Jugendkultur sie im Augenblick hineingebracht hat, wo im Grunde das kognitive Potenzial wirklich bewusst zerstört, wird. Der soll wirklich sich jetzt uns anschließen und in dieser wirklich hochdramatischen historischen Situation mitzuhelfen, dass dieser Abschnitt der Geschichte doch vielleicht ein positives Ende nimmt, was nur mit Glass-Steagall und dem Reformpaket möglich ist, was wir entwickelt haben.
Helga, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder.
Das hoffe ich sehr.